Ja, ich bin dankbar, dass wir im Philipperbrief doch weitergehen können. Und wir möchten das Prinzip, das wir jetzt über die Jahre praktiziert haben, dass wir praktisch den Brief Vers für Vers durchstudieren und immer, wenn wir auf besondere Begriffe oder auf eine Besonderheit treffen, dass wir die intensiv studieren, um dann weiterzugehen. Je länger natürlich dann der Philipperbrief weitergeht, je weniger müssen wir Einzelheiten studieren, wie wir alles schon hatten. Und so kriegen wir ein Bild. Und das ist, denke ich, sehr wichtig auch. Man muss einfach, sagen wir, sich der biblischen Norm unterwerfen. Mir wird immer klarer, je länger ich gläubig bin, dass eigentlich der Mensch schon eine enorme Fähigkeit hat eigener Vorstellungen, einem Geistlichen. Und mir ist aufgefallen, wenn Verirrungen im Reich Gottes geschehen oder auch Gruppierungen entstehen, die, sagen wir, von der Norm abweichen, hast du immer charismatisch, also charismatisch meine ich jetzt nicht im Sinn von pfingstlerisch, sondern einfach Leute mit einem Idiocharisma, mit einer großen menschlichen Begabung, die ihre Vorstellungen den anderen überstülpen. Wenn man dann den Maßstab des Wortes Gottes anlegt, dann bleibt meistens nicht viel übrig. Und es soll einfach unser Ziel sein, dass wir uns der Bibel unterwerfen, dem Wort Gottes einfach gehorsam sind und sehen, was schreibt er wirklich. Ich habe festgestellt, außer den Dingen, die auch Gott offenbaren muss, bestimmte Geheimnisse der Schrift, ist es oft doch so, dass der einfache Bibeltext von einem einigermaßen Jugendlichen oder von einem Kind sogar verstanden werden kann. Also die Bibel ist zuerst einmal für uns geschrieben von Gott, dass wir Klarheit haben. Ich lese uns von Philipper 1, nochmals der erste Vers. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Wir haben ja beim ersten Teil gesehen, was Philippi bedeutet hat, was für ein Umfeld war. Ich möchte nochmal betonen, es war eine römische Kolonie. Hier herrschte Zucht und Ordnung. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite, wir haben hier ja gesehen, was es heißt, in Christus zu sein. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Er grüßt praktisch die Heiligen in Christus. Haben wir ja gesehen, was es bedeutet, die Gläubigen. Und dann sagt er, samt den Aufsehern und Diakonen. Und jetzt möchten wir heute die Aufseher, das ist nur ein Synonym an das Wort für die Ältesten, möchten wir uns ansehen. Das ist ein Dienst, der bestimmte Rolle spielt. Und zwar, der spielt insofern eine gewisse Rolle. Wir haben Endzeit. Die Bibel sagt ganz klar, in der Endzeit hast du ein zentrales Problem. Das sagt der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 12. Und zwar, er sagt klipp und klar, du hast das Problem der Gesetzlosigkeit. Nun heißt das griechische Wort Anomia nicht nur Gesetzlosigkeit, sondern das heißt auch Prinzipienlosigkeit. Das heißt, auch die biblischen Regeln werden aufgelöst. Und die Bibel erklärt im Philipperbrief dann, wir werden das nachher sehen, eine Grundordnung. Aber sie zeigt auch im Buch Richter, im letzten Kapitel, was gegenteilig von dieser Ordnung, die ja in Philippi in gewisser Weise geherrscht hat, nämlich die Gesetzlosigkeit. Und dort sagt die Bibel, es gab keinen König im Lande, jeder tat, was er wollte. Das ist der Schluss vom Buch Richter, das ist unser Problem. Wenn wir uns das jetzt mal ganz nüchtern sachlich ansehen, dann muss man einfach feststellen, bevor wir das jetzt uns näher auch bibelstudienmäßig ansehen, es gibt in der Bibel keine Demokratie, sondern es gibt Regeln. Und die Regeln sind eindeutig. Und zwar der Herr der Gemeinde Jesu Christi und der Herr des Reiches Gottes ist der Herr Jesus. Er ist das erhöhte Haupt, sagt die Bibel glasklar. Und Philipper rief, wird uns dann in Einzelheiten hineinführen. Der Epheserbrief zum Beispiel zeigt uns Grundwahrheiten wie Epheser 4, 11 bis 16, wo er uns zeigt, dass im Endeffekt das Haupt unserer Jesus die Gemeinde dirigiert über, ich sage es einmal so, von ihm vorgegebene Wege, zum Beispiel Berufungen. Er beruft die Leute, gibt jedem seine spezielle Berufung. Und dann als Haupt der Gemeinde löst er diese Berufung aus, indem er ihnen Aufträge gibt, indem er sie arbeiten lässt. Und das hat er eingebettet in Regeln, wie das Reich Gottes zu laufen hat. Das Reich Gottes läuft nicht wie diese Welt. Das Reich Gottes läuft nicht demokratisch, sondern das Reich Gottes läuft nach diesen Regeln. Da tun sich heute die Leute, die vom Zeitgeist verseucht sind, unendlich schwer, dass sich das wirklich, ich sag's mal so, antun lassen. oder akzeptieren. Sie wollen das nicht. Aber wir möchten das biblische Prinzip. Und dieses Wort, das hier für Aufseher steht, das heißt Episkopos. Das heißt, es ist ein Aufseher, jemand, der überwacht. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Ein Ältester einer Gemeinde oder ein Aufseher ist jemand, der überwacht. Wir werden nachher sehen, was das bedeutet. Es bedeutet im Griechischen ein Späher, ein Kundschafter. Wenn man es dann als Beschreibung liest, heißt es, nach etwas ausschauend, spähend, lugend. Das ist ja heute ein Fremdwort, das ist ein altdeutsches Wort, man lugt. Oder ist auch im schwäbischen Dialekt noch vorhanden. Etwas beaufsichtigend, auf etwas achtend. Aufseher, Wächter, Hüter, Leiter, Beschützer, Bewahrer, Hort, insbesondere auch Inspektor, Kontrollbehörde, Bischof. Bischof ist Ältester, ist eigentlich der Aufseher. Also hat eine sehr breite Bedeutung, aber die Bedeutung ist immer, da könnte man jetzt drüber schreiben, aufpassend, Wachsamkeit, Vorsicht, gucken, ob alles in Ordnung ist. Das ist ein ganz, ganz zentraler Aspekt und ist nichts anderes wie das andere Wort für Älteste. Übrigens heißt Älteste nicht nur in dem Fall die Verantwortlichen in einer Gemeinde, sondern Älteste bedeutet auch manchmal einfach jemand, der älter ist. Man kann das nur aus dem Kontext sehen. Es gibt keine zwei Wörter im Griechischen. Es gibt keine zwei Worte. Also Ältester und Alter ist das gleiche Wort im Prinzip. Also so nahe verwandt, dass es manchmal schwierig ist zu unterscheiden. Aber jetzt müssen wir uns eine ganz wichtige Bibelstelle zuerst ansehen in Apostelgeschichte 20, Vers 28 und dann noch ein Stück vorgehen, einfach wegen dem Zusammenhang. Und zwar, da sagt uns der Apostel, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das ist ein riesen Bibelvers. Das ist ungeheuer in seiner Aussage. Die Bibel sagt nämlich hier etwas ganz Einfaches. Sie sagt, das Wächteramt, auch jemand, der einer Gemeinde vorsteht, hat zwei zentralste Aufgaben. Erstens, habe Acht auf dich selbst. Also es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie stark hier jemand wissensmäßig ist oder was er hier letztendlich für Ausbildung hat oder was er für ein intellektuelles Niveau hat, sondern die Bibel sagt, du musst zuerst einmal dafür sorgen und auf dich selber aufpassen, dass du vor Gott in Ordnung bist. Das ist der zentrale Punkt. Und wenn ein Ältester vor Gott nicht in Ordnung ist, dann ist er disqualifiziert. Was auch noch wichtig ist in Apostelgeschichte 20, das beginnt ja eigentlich ab Vers 17, wo es heißt, und er ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Wir sehen das auch bei Ephesus, bei anderen Gemeinden. Es ist eigentlich eine Regel, dass die Bibel ganz klar sagt, es gibt nicht einen Ältesten, sondern Älteste ist immer Mehrzahl, es waren immer mehrere. Also es ist eindeutig. Und hier haben wir jetzt einen Punkt, er sagt ganz einfach, die Aufseher oder Ältesten, Mehrzahl, sagt, habt nun Acht auf euch selbst. Er sagt nicht auf dich, er sagt auf euch selbst. Habt Acht auf euch selbst, pass auf dich auf und auf die ganze Herde, auf die Gemeinde. Jetzt erklärt er und sagt, die Autorität eines Ältesten kann nur eine einzige Basis haben, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. Das heißt, er sagt hier klipp und klar, der Heilige Geist hat gesetzt. Da kann man aus dem Grund einen Ältesten niemals wählen. Es geht nicht. Ich kann nicht in der Gemeinde eine älteste Wahl machen. Entweder Gott setzt jemand als Ältester, sodass jeder ehrliche Mensch ihre Gemeinde merkt, oder setzt ihn nicht. Aber ich kann nicht hingehen und eine Wahl machen mit Zettelchen und sagen, wer oder Handheber, wer ist für den, wer für den. Das geht nicht. Keine Vorschläge machen. Das ist völlig unbiblisch. Die Bibel sagt, der Heilige Geist setzt. Und das Nächste, was die Bibel sagt, dieser von Gott eingesetzte Aufseher, der hat wirklich diese heilige Pflicht, auf sich selber aufzupassen und auf die Herde. Zwei Dinge. Und jetzt kommt etwas, das ungeheuer wichtig ist. Er sagt, um die Gemeinde Gottes zu hüten. nicht die eigene Gemeinde, sondern die Gemeinde Gottes, die er selber erworben hat durch sein eigenes Blut. Der Herr Jesus hat die Gemeinde mit seinem Blut erworben. Er hat sie gekauft, er hat sie erkauft, sie gehört ihm, nicht Menschen. Sondern die Gemeinde ist etwas, das gehört dem Herr Jesus. Und jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Ich habe das jetzt nicht auf dem Zettel, ich will es einfach beschreiben. Die wahre Gemeinde Jesu ist im Himmel. Die ist unsichtbar. Jeder, der in einem Geist zu einem Leib getauft ist, jeder, der durch Jesu Blut gewaschen ist, in den Leib Christi hineingetauft ist, 1. Korinther 12, 13 beschreibt das, gehört zu dieser unsichtbaren Gemeinde. Und die Gemeinde vor Ort ist immer nur, in der Wirtschaft würde man sagen, eine Multimomentaufnahme. Das heißt, wir versammeln uns hier, und die Bibel nennt es ein Hinaufversammeln zum Herr Jesus, Episynagoge. Aber sie meint praktisch, das ist jetzt hier eine Zusammenkunft dieser Leute, die zur unsichtbaren Welt gehören. Jetzt gehört es aber einfach dazu, dass wir als Menschen ja nicht wie Gott sind und in die Herzen sehen können. Das heißt, ich sehe ja gar nicht, wer ist echt und wer nicht ist. Ich kann ganz viele von der Echtheit her beurteilen, von ihrem Sein her, wenn ich sie jahrelang kenne, von ihrem Zeugnis nach außen hin, das alles kann ich dann beurteilen. Aber letztendlich, Paulus sagt, der Einzige, der mich beurteilen kann, ist der Herr Jesus. Und insofern haben wir hier bei der örtlichen Zusammenkunft, bei dieser Multimomentaufnahme, immer Vermischung. Wir haben immer echte Gläubige, wir haben unechte Gläubige, wir haben Leute, die gut stehen, wir haben Leute, die schlecht stehen. Und von daher ist hier eine andere Situation wie in der himmlischen Gemeinde. Hier haben wir Kampf. Und wenn wir diesen Kampf haben, hat Gott, und das ist interessant, im Himmel keine Aufseher. Ist doch interessant, in der himmlischen Gemeinde gibt es keine Aufseher. Sondern er hat die Aufseher hier gesetzt, auf der Erde, um aufzupassen. Nicht oben, oben brauchen wir es nicht, ist alles klar. Sondern er hat sie hier gesetzt, bei uns. Und er sagt klipp und klar, die Gemeinde gehört ihm. Er hat sie gekauft, er hat sie erkauft mit seinem Blut. Sein Eigentum. Jetzt sagt er, die Leute, die er gesetzt hat als Aufseher, die müssen die Gemeinde hüten, wie ein Hirte eine Herde hütet. Und eine Hauptaufgabe des Hirten ist nicht nur, dafür zu sorgen, dass die Gemeinde Speise bekommt, sondern eine Hauptaufgabe eines Hirten ist es, letztendlich die Herde vor dem Wolf zu schützen. Er ist der Wächter gegenüber dem Wolf, der sie ergreift, der die einzelnen Schäflein holen will. Und das meint das Wort hüten. Jetzt sagt er klipp und klar, du kannst nur hüten, wenn drei Dinge da sind. Erstens, du musst vor Gott gesetzt sein. Zweitens, du musst auf dich selber Acht haben. Und drittens, du musst bereit sein, die Herde in dem Sinne zu hüten, dass du auf sie aufpasst. Jetzt möchte ich etwas sagen aus jahrelanger Erfahrung. Es ist eine Aufgabe, wo du in der Regel keinen Beifall bekommst. Weil es ist oft mühsam, wenn man den Wolf zurücdreht, wenn man feststellt, dass man vielleicht klipp und klar erkennt, das ist ein Wolf, aber die Gemeinde erkennt es nicht. Und dann kriegst du plötzlich einen Zirkus. Darf ich sagen Zirkus? Es ist Zirkus, es ist furchtbar. Und dann kriegst du plötzlich den Aufschrei, oft in der Endzeit, vor allem von humanisierten Leuten, die seelisch sind und nur noch ein Wort kennen, das heißt Liebe. Ich möchte das Wort Liebe und das biblische Wort Liebe, Agape, niemals unterbewerten, aber es wird missbraucht in der heutigen Zeit, um in Wirklichkeit Humanismus und nicht biblische Richtlinie durchzusetzen. Und von daher ist es eine harte Auflage und ein harter Auftrag für diese Leute, die das tun müssen. Aber ich möchte jetzt nochmal das Habe Acht auf dich selbst noch ein bisschen breiter fächern. In Lukas 21, ab 34 heißt es, und jetzt geht es um die Endzeitbereitschaft. Und jetzt kommt das Wichtige, dass eben in der Endzeit, das ist ein ganz zentraler Punkt, das auf sich selber aufpassen. Und da die Ältesten sind da besonderweise gemeint, die müssen besonders auf sich aufpassen, immer wichtiger wird. Da sagt der Herr Jesus, habt aber Acht auf euch selbst. Und Lukas 21 ist das zweite große Endzeitkapitel. Habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Und er sagt jetzt hier klipp und klar, dieses auf sich selbst Acht haben heißt zuerst einmal, dass das Herz frei sein muss von Sorgen, aber auch von einer gewissen Genusssucht. Das heißt, du musst eine bestimmte Freiheit von bestimmten Dingen haben. Und zwar, du musst auch bereit sein zu beten. Also wenn ein Ältester nicht betet oder ein Aufseher, ja, wer soll dann beten? Wisst ihr, wenn er nicht den Gebetskampf führt, ja, wer dann? Er sagt, betet jederzeit. Und jetzt sagt er zuerst mal für dich selber, dass du für dich bittest, dass du dem allem entfliehen kannst, dass du unbeschadet die Endzeit überstehst. Und Paulus geht noch weiter, er sagt es nicht nur den Ältesten, er sagt es nicht nur den Gläubigen für die Endzeit, und zwar, wir werden es gleich sehen, was er an der Bandbreite sagt. Und er knüpft ja nur das an, was der Jesus schon vorher eben dem Lukas 21 gesagt hat. Paulus springt ja hier nur auf. Die Uraussage kommt in Lukas 21 vom Herrn Jesus. Und dann entwickelt es der Paulus, indem er dann zum Beispiel zeigt, endzeittechnisch, 2. Thessalonicher 2, indem er zeigt, eben, wie man hier sich verhalten soll, hier auch für die Ältesten. Und dann nimmt er einen überregionalen Mitarbeiter raus, nämlich den Timotheus. Den holt er sich jetzt auch. In 1. Timotheus 4, Vers 16 sagt er, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Er sagt also klipp und klar, du musst auf dich selber aufpassen und auf die Lehre. Das ist ein zentraler Punkt auch für Älteste, sie müssen genauso auf die Lehre aufpassen. Wisst ihr, und Endzeit ist eine besondere Zeit. Das auf sich selber aufpassen hat für alle Zeiten gegolten, immer, zu jeder Zeit, wo Gläubige waren. Aber in der Endzeit wird es noch dramatischer. Das zeigt ja der Herr Jesus. Und Paulus hat es dann, was der Jesus als Grundsatz formuliert hat, hat er dann weiterentwickelt. Und von dem Hintergrund her müssen wir jetzt einfach sehen, was sagt er wegen Ältesten, wegen Aufseher. Und ich versuche das jetzt einmal von der Wortbedeutung her ein bisschen einzugrenzen, damit man ein Gefühl bekommt für das. Es steht nämlich in 1. Timotheus 3 ab Vers 1, wenn man es genau nimmt, von 1 bis Vers 7. Dort werden wir auch, so Gott will, das nächste Mal die Diakone untersuchen. Er sagt hier, glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, also wer ein Episkopos sein will, ein Wächter, ein Ältester, wer danach trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Also er sagt, es ist eine hervorragende Tätigkeit. Jetzt erklärt er etwas. Dass wir uns jetzt richtig verstehen, das ist der Grundsatz. Wenn man jemand raussucht, wenn jetzt zum Beispiel im Laufe eines Kampfes sich bei einem Menschen bestimmte Dinge verändert und der eine oder andere Punkt nicht mehr hundertprozentig gleich hat, dann ist es kein Grund, dass er dann disqualifiziert ist. Er ist disqualifiziert, wenn der Grundsatz nicht mehr stimmt. Aber hier ist jetzt, oder wenn er in Sünde fällt, aber hier sagt er, und jetzt kommt eine Aufzählung, die ist ungeheuer. Nun muss ein Aufseher untadelig sein. Entschuldigung, wenn ich jetzt euch alle frage und ihr fragt mich, bist du untadelig? Dann sagt dir jeder ehrliche Gläubige nein. Ist ja klar. Wenn wir ehrlich sind. Aber warum bin ich denn untadelig? Warum darf ich denn einer Gemeinde dienen? Warum darf ich Gott dienen? Nur weil das Blut Jesu Christi uns reinmacht von aller Sünde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber wenn einer dauernd in der Reinigung durch Jesu Blut leben muss, dann ein Aufseher. Weil er muss untadelig sein. Das heißt, er kann sich hier keine Freiheit leisten. Und dann natürlich ganz klar Mann einer Frau. Ja, wie das? Es gibt zwei Ebenen. Wenn du zum Beispiel aufs Missionsfeld gehst, da haben Leute 4 Frauen. Dann muss er halt 3 wegschicken. Er muss sie versorgen im Zweifelsfall, er muss 3 wegschicken. Und zweitens, Mann einer Frau, er darf nicht zweimal verheiratet sein, solange noch beide leben. Das heißt, geschieden, wieder verheiratet, schließt vom Aufseherdienst aus. Das ist einfach Fakt, geht nicht. Er muss Mann einer Frau sein. Stirbt die erste Frau und er verheiratet sich wieder, dann ist das in Ordnung. Aber ein Wiederverheirateter, solange beide Frauen noch leben, darf nicht ältester sein, sagt die Bibel ganz klar. Und dann erklärt sie etwas und sagt, er braucht eine besondere Eigenschaft, oder es sind Eigenschaften. Er muss nüchtern und besonnen sein. Nüchtern heißt, er muss, und einmal heißt es in der Bibel, seid nüchtern und sündigt nicht. Das heißt, nüchtern heißt, er muss schonungslos, analytisch, von der Beurteilung her, die Dinge so sehen, wie sie sind. Und nüchtern heißt nicht naiv. Er darf auch nicht naiv sein, er darf nicht schwärmerisch sein, er darf nicht blauäugig sein, sondern er muss nüchtern sein. Er darf aber auch nicht ängstlich sein, dass er überall Verschwörung sieht und so, sondern er muss nüchtern sein. Nüchtern heißt einfach, so wie es ist. Nicht getäuscht, so wie es ist. Das heißt, so muss er die Welt sehen, so muss er die Gemeinde sehen, so muss er sich sehen, so muss er seine Familie sehen, so muss er die Gemeinde sehen. Er muss einfach sehen, was ist hier wirklich los. Das heißt, er muss zum Beispiel schon nachdenken, wie schütze ich die Gemeinde, was ist nüchtern. Guckt mal her, ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die tut mir weh. Die tut mir weh bis aufs Blut. Watchman Nee war ein Mann, der, ich sag's jetzt einmal ungeschützt, hochkarätige Fähigkeiten hatte von Gott, eine hohe Begabung, aber leider eine gewisse Anfälligkeit aufwies gegen ältere Schwestern. Nicht sexuell, sondern aus einem ganz einfachen Grund. Wahrscheinlich hat es mit seiner Mutter zu tun gehabt. Ich habe die Biografie teilweise gelesen von Watchman Nee, seiner Mutter. Also, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Sie waren General. Also, wo ich die Biografie gelesen habe, da ist mir fast die Luft weggeblieben. Es gibt ja die Geschichte, wo sie ihm bitterbös Unrecht getan hat, nachdem er schon bekehrt war. Und dann irgendwo hat sie der Heilige Geist überführt von ihrer Sünde. Und dann hat sie öffentlich sich entschuldigt bei ihrem Sohn. Und das war für sie ein ungeheurer Akt. Und dann sagt der Sohn zu ihr, jawohl, verehrte Frau Mutter, die hatte ja große Ehrfurcht vor den Eltern, und ich habe sie leidenschaftlich dafür gehasst, hat er wörtlich zu ihr gesagt. Und jetzt ist halt so, er war unter Einfluss zum Beispiel von der China-Inland-Missionarin der Elisabeth Fischbacher, und die war schwärmerisch. Jetzt war es so, bei aller hoher Begabung, bei aller Hingabe an den Herr Jesus, war er an manchen Stellen nicht nüchtern. Zum Beispiel diesen Frauen gegenüber. Besonders jetzt der Elisabeth Fischbacher. Und er war auch nicht nüchtern gegenüber der Situation. Nur ein Beispiel. Die Kommunisten unter Mao Zedong haben damals China langsam aber sicher eingenommen. Da war der große Marsch. Da sind ja Millionen Leute zum Opfer gefallen und haben immer stärker hier den Kampf ausgeweitet ins Innere Chinas. Und er wusste ja, er war hochintelligent, was Kommunismus bedeutet. Aber er hat einen Fehler gemacht, einen entscheidenden. Er hat als seine Prediger, weil die Schwierigkeiten im Krieg, Leute zu versorgen, ungeheuer sind, als er feststellte, dass er die Leute nicht mehr versorgen kann, ist er hingegangen und hat diese Prediger beschäftigt. Und zwar in der Fabrik seines Bruders. Sein Bruder hatte eine Pharmaziefabrik, also Arzneimittelfabrik. Und hat er die dort beschäftigt. Und er selber hat dort, neben der Gemeindearbeit, als Manager in dieser Fabrik gearbeitet. Und wenn er jetzt nüchtern gewesen wäre, wäre es ihm klar gewesen. Mit diesen zwei Tatsachen, er ist ein Manager einer kapitalistischen Fabrik, nach kommunistischer Sicht, er beschäftigt seine Prediger in diesem Industriebetrieb, liefert er die Leute der Kommunisten ins Messer. Genauso war es. Wäre er nüchtern gewesen, hätte er seinen Beruf bei seinem Bruder aufgegeben, hätte sich nur noch um die Gemeinde gekümmert oder hätte von mir aus als, ich sag's einmal so, als Zeitungsbote gearbeitet, als irgend sonst etwas und hätte so lang zu Gott geschrien im kindlichen Vertrauen, bis er seine Leute ohne diese Arbeit versorgt hätte, finanziell. Weil er das nicht getan hat, konnte die Kommunisten relativ einfach die kleine Herde aufrollen, seine Gemeinde. Also das ist nüchtern. Nüchtern heißt, erkennen, was hat die Stunde geschlagen. Und wer heute Ältester in der Gemeinde ist, der muss merken, was die Stunde geschlagen hat. Dass zum Beispiel die endzeitlichen Kräfte die Gemeinde Jesu aufrollen an allen Ecken und Enden. Und dass es immer gefährlicher wird. Und dass wir langsam aber sicher vor Gott stehen bleiben müssen, zu Gott schreien müssen, um Weisheit, dass wir richtig reagieren, auch in dieser Endzeit. Das muss jeder Gläubige, aber die Älteste und Aufseher besonders, dass er wisset, wo muss ich die Gemeinde schützen, wo darf ich was nicht machen. Zum Beispiel ist es heute ganz wichtig für eine Gemeinde, dass es schön zur Versenkung verschwindet. Es ist nicht gut, wenn die Gemeinde heute hingeht und in der Tageszeitung sagt, wir hatten die Hauptversammlung für die Gemeinde und solche Dinge. Das ist sowieso nicht gut, aber in der heutigen Zeit ist das gefährlicher als sonst etwas. Die Gemeinde muss unscheinbar mit einem klaren Zeugnis an Jesus dienen. Sie gehört nicht zu dieser Welt. Sie ist ein Fremdkörper und sie muss sich auch vom Staat, obwohl sie sich als ordentliche Bürger in staatlichen Ordnungen, auch die Gesetze unterwirft, muss sich vom Staat trotzdem entfernen. Sie ist keine staatliche Kirche. Sondern die Gemeinde Jesu ist ein Organismus. Und sie muss frei von Menschen, auch frei vom Staat, einfach existieren. Selbstständig. Das nächste, was die Bibel sagt, also muss es einfach sehen und wissen, was man tun muss. Besonnen. Besonnen heißt, sich nicht schrecken lassen. Das heißt, geistlich normal. Zum Beispiel Salomo, der große, weise Mann des Alten Testamentes, sagt, Gelassenheit verhindert große Sünden. Wisst ihr, eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Besonnenheit, man darf sich nicht von allem schrecken lassen, das gehört dazu als Aufseher, da muss man einfach nüchtern sein. Das nächste, anständig. Mir ist etwas aufgefallen, ich bin jetzt 42 Jahre gläubig. Nicht ganz, aber demnächst. Und mir ist aufgefallen, dass im Reich Gottes etwas wirklich niederbrennt. Kaputt geht, verschwindet, ist der Anstand. Es gibt Anstandsregeln. Ich habe festgestellt, dass Anstandsregeln, die in der Welt klar sind, in der Gemeinde Jesu nicht mehr eingehalten werden. Und da muss man vorsichtig sein. Wisst ihr, wie erklärt ihr euch zum Beispiel, dass Leute, die in eine Gemeinde gehen, sich da voll integrieren und da dabei sind, ohne dass es den Verantwortlichen sagen, heimlich einen eigenen Kreis anfangen? Das geht nicht. Das ist eine Frage des Anstands. Das ist zuerst mal gar keine geistliche Frage. Geistlich ist die zweite Frage. Das ist zuerst mal eine Anstandsfrage. Wisst ihr, oder ich sage es mal vorsichtig, dass man einfach bestimmte Dinge, und das gehört da auch dazu, dass man bestimmte Dinge in der Gemeinde nicht tut. Das gehört zum Anstand. Man muss doch zum Beispiel, muss ich den Leuten sagen, mach dein Handy aus, oder? Muss ich das sagen? Das ist eine Frage des Anstandes. Oder bevor es Handy gab, gab es andere solche. Ich habe da immer leicht lächeln müssen. Es war die Uhren, die eine Weckfunktion hatte. Die Leute haben meistens vergessen, ihre Weckfunktion auszuschalten. Und dann bist du mitten in der Versammlung, 11 Uhr Sonntagmorgen, sondern klingelt es. Nicht an einer Stelle allein, wenn es dumm geht, sondern mehreren. Wisst ihr, das ist eine Frage des Anstands. Und wenn jetzt die Ältesten kein Vorbild sind und sie das alles ausgeschaltet haben und sie sich anständig benehmen in jeder Beziehung, von der Kleidung vor allem her, wenn sie nicht Vorbild sind, ja, wer soll dann Vorbild sein? Und das verlangt er einfach. Und dann sagt er gastfreundlich. Das heißt zu Deutsch, gastfreundlich ist hier etwas, das spielt eine Rolle. Damit siehst du auch, wie lebt der Mensch, was ist er für ein Mensch. Zum Beispiel, ich bin ein Mensch, der zum Beispiel bei dem Punkt mussten wir Einschränkungen machen. Wir hatten früher, meine Frau und ich, Tag und Nacht. Meine Kinder jammern heute noch, hatten wir Tag und Nacht die Bude voll. Entschuldigung, ich bloß voll. Bei uns gab es kein Privatleben, keins. Und das ist so weit gegangen, bis wir fast kollabiert sind. Dann haben wir den Rückzieher gemacht und sind in Deckung gegangen. Und wir haben uns bis heute von dem noch nicht ganz erholt. Und von daher mussten wir Einschränkungen machen. Das ist schon manchmal möglich. Man muss auch hier aufpassen, dass man nüchtern, besonnen, vernünftig ist. Wisst ihr, ich bin früher so weit gewesen, wie einer nachts um 2 Uhr angerufen hat, dann bin ich ins Telefon oder Haustür und habe mit ihm mich auseinandergesetzt. Völlig unabhängig, wenn jemand kam, mir sprechen wollte. Ich habe immer Wohnungen gehabt, das ist interessant, mein jetziges Haus und vorher. Es war immer gleich, es ist immer so gewesen, dass ich keine separaten Räume hatte. Warum das Gott so macht, weiß ich nicht. Ich musste dann immer die Familie wegschicken. Wisst ihr, da musst du dann irgendwann fragen, wenn du nüchtern bist, warum schicke ich sie weg? Muss ich das? Wisst ihr, da gehört einfach eine Besonnenheit dazu, normal zu sein. Nämlich jetzt kommt das Entscheidende, das Gleichgewicht zwischen auf sich selber aufzupassen, auf die Seinen aufzupassen und auf die Gemeinde muss nüchtern, sachlich, besonnen geregelt werden. Meine Töchter haben schon zu mir gesagt, du hattest für alle Zeit, bloß nicht für mich. Wisst ihr, manchmal, wenn du siehst, wie das Telefon tut, ich bin inzwischen weiser geworden, ich gehe nicht mehr ans Telefon manchmal. Es ist dann schwierig, wenn dir jemand fragt, ich habe dich angerufen, warst du nicht da, oder bist du nicht ins Telefon gegangen? Ich muss sagen, ich bin nicht ins Telefon gegangen. Ja, warum nicht? Sonst wäre ich verrückt, wenn ich nur noch ans Telefon gehe. Es war doch wichtig, sage ich, wusste ich aber nicht. Ich hatte Freiheit, nicht ins Telefon zu gehen. Wisst ihr, wenn ein anderer geistlich ist, dann akzeptiert er das. Ein besonnener Mensch muss das tun. Und jetzt verlangt er von den Gläubigen einfach, dass sie besonders sind, aber vor allem von den Ältesten, dass sie hier vernünftig sind. Und dann sagt er natürlich, fähig zu lehren. Also es darf nicht passieren, was mir passiert ist, dass ein Mann, der 25 Jahre einer Gemeinde vorstand, mich als junger Bursche, weil ich vielleicht mehr Bibel studiert habe als er, mich dann fragt, Frage der Gottheit, weil er sie nicht klären konnte. Dann wird es schwierig. Wenn die Verantwortlichen keine Bibelleser sind und keine Bibel studieren und die Bibel nicht kennen, dann kriegen wir ein Problem. Das kann nicht jeder alles gleich machen, aber der Älteste ist, muss sich in der Heiligen Schrift auskennen, muss fähig sein zu lehren. Er muss nicht predigen können. Fähig zu lehren heißt nicht predigen. Er muss nur ein persönliches Gespräch, er muss fähig sein, lehrmäßige Zusammenhänge darzustellen. Also es ist keine Forderung nach Predigt, sondern einfach darzustellen. Er muss in der Lage sein, geistliche Dinge zu erklären. Und jetzt kommt etwas, da könnte man denken, ja, ist das ein Problem? Nicht der Trunkenheit ergeben. Alkohol. Jede Form von Bindung ist dem Ältesten verwehrt. Und da muss man aufpassen. Wisst ihr, und ich sage es einmal vorsichtig. Ich habe Älteste erlebt, die Älteste waren, die eigentlich einen guten Dienst taten, wenn sie aber im privaten Rahmen mit Freunden, die nicht klar waren, geistlich waren, dann haben sie gebechert, könnte ich Namen sagen. Die haben Alkohol getrunken, und zwar in einer Weise, wie es nicht in Ordnung ist. Weil da muss man sagen, du bist ein Ältester, das geht nicht. Dann musst du deinen Notfall, selbst wenn dein halbgläubiger Freund sagt, sei doch nicht so, musst du sagen, ich bin ein Ältester in der Gemeinde, es ziemt sich nicht aus. Wieso? So ist das Wort gemeint. Und dann sagt sie, nicht gewalttätig. Also ich habe mal gesehen, wie Brüder jemand, der randaliert hat, im Polizeigriff rausgetan haben. Das ist dann so eskaliert, dass er nur die Scheibe rausgedreht hat. Da stand die Frage, haben wir Vollmacht, wenn so jemand kommt, dass wir im Namen Jesu so vorgehen und so betet und so Haltung einnehmen, dass der zurückschreckt. Da zeigt sich dann, ob er Vollmacht hat. Spurgeon war ein großer Gottesmann, Moody war ein großer Gottesmann, aber Moody war der Praktiker, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Und er hat in Chicago, wenn er in ein Haus kam und sie hatte Alkohol, hat er die Schnapsflasche, und manchmal war das Korbflasche ungeheuren Ausmaßes, hat er auf den Boden geleert. Und wenn dann der Mann heimkam, dann gab es Krach. Und dann kam er dann mal ein paar so Säufer heim, wo er gerade die Schnapsflasche in den Rindstein geleert hat. Und dann haben sie gesagt, jetzt bringen wir dich um. Dann hat er gesagt, ist in Ordnung, aber darf ich nur vorher beten. Und dann ist er niedergeknieht, hat so gebetet, dass sie ihn in Ruhe gelassen haben. Wisst ihr, er war ein Mann, nicht so groß, aber breit, ohne Ende, also er hatte Muskeln. Er hätte sich wehren können gegen diese Leute, wäre kein Problem gewesen. Aber er hat es nicht getan, er ist niedergekniet als Verantwortlicher und hat gebetet. Und jetzt kommt die Frage, gewalttätig. Ich muss wissen, was mache ich, wenn jemand ihre Gemeinde Wirbel macht? Ich habe es ein paar Mal erlebt, wo Leute Wirbel machen. Was mache ich? Bin ich gewalttätig? Werde ich böse? Werde ich giftig? Oder bin ich geistlich? Dass ich auch glaube, dass Gott da eingreift. Und dann kommen wir zu einem ganz kitzeligen Punkt. Nicht nach schändlichem Gewinn streben. Ich habe Brüder, wenn die dir anrufen oder wenn du mit ihnen einen Dienst vereinbaren willst, dann fragen sie dich, was bekomme ich Geld? Wo ich das erste Mal gehört habe, bin ich im Telefon fast in Ohnmacht gefallen. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Doch, es gibt's. Es gibt Fälle, wo Leute, ein konkreter Fall, sagen, oh, der Missionar X ist hier, wir sammeln Geld für ihn ein. Er sammelt das Geld für den Missionar ein, gibt dem Missionar das Geld mit und hinterher stellt sich raus, dass er die Hälfte für sich auf Zeit getan hat. Namhafte Leute im Reich Gottes. Man hat sie dann erwischt. Gott hat es gemacht, dass man sie erwischt. Und ein ganz zentraler Punkt ist, wenn jemand Aufseher sein will einer Gemeinde, nicht nur, dass er nüchtern, besonnen, dass er alles ausgewogen macht, auch ich sage mal so, er muss sich schützen, muss seine Familie schützen, muss die Gemeinde schützen, er muss überall ausgewogen sein, aber er muss auch im Endeffekt frei sein von Geld. Die alten Brüder sagten uns, ihr Jugendbrüder, es gibt drei große Gefahrenquellen für euch junge Brüder. Die Frauen, das Geld und die eigene Ehre. Und da musst du auch als älterer Bruder oder als Aufseher äußerst wachsam sein, wenn du junge Brüder siehst und du siehst, dass in einem von diesen drei Punkten etwas nicht stimmt. Wisst ihr, und ich sage es euch ehrlich, das ist meine Frau ein Vorbild, Brüder mögen das manchmal nicht, wenn dann Brüder beginnen, Frauen in den Arm zu nehmen, mit denen sie nicht verheiratet sind, dann muss man einfach sagen, Finger weg. Meine Frau hat das mal gemacht mit einem Prediger und ich bin dankbar, er war so geistlich, dass er sich sagen ließ und hat aufgehört. Aber hat leider nur bei meiner Frau aufgehört, bei anderen nicht. Wisst ihr, da gibt es so Dinge, wo man einfach sagen muss, Vorsicht. Und ganz, ganz wichtige Punkte sind alle Dinge, die Geld betreffen. Am Geld siehst du, wo jemand steht. Und dann sagt er gütig. Wisst ihr, was gütig heißt? Gütig gibt es heute nicht mehr. Ist im deutschen Sprachschatz verloren gegangen. Er meint es gut mit mir, das ist gütig. Gütig, er meint es gut mit mir. Die Leute müssen wissen, dass du es gut mit ihm meinst, selbst wenn du ihn verwarnst oder sie verwarnst. Ja, meine Schwester verwarnt, weil sie was gemacht hat, was nicht in Ordnung war. Eine junge Schwester, na, sagt sie, sie war dann einig, dass ich sie verwarne. Aber sie hat mich dann ganz ungläubig angesehen und hat gesagt, meinst du wirklich? Und ich sage, ja, ich mein's. Wisst ihr, gütig heißt, ich muss es gut meinen mit den Leuten. Wenn ich jemand verwarne, weil er mich ärgert, darf ich ihn nicht verwarnen. Ich darf ihn erst verwarnen, wenn er mich nicht mehr ärgert. Das ist Auftrag eines Ältesten. Nicht streitsüchtig. Ich brauche mich nicht rumstreiten, ob die Entrückung bei Offenbarung 4 ist, bei Offenbarung 11 oder bei Offenbarung 19. Ich kann ganz klar meine biblische Meinung sagen, ich darf nicht streiten. Die Frage ist, wo streitet man? Da gehört auch diese Weisheit von Gott dazu. Das ist alles eine Aufgabe, Älteste, das ist ein ungeheures Gebet. Und dann nicht geldgierig, warum wird das zweimal genannt? Da steht eigentlich wörtlich nicht geldliebend, Phileo. Warum darf ich nicht geldliebend sein? Also er sagt, du darfst nicht nur nach schändlichem Gewinn nicht streben, sondern du darfst auch nicht geldgierig sein. Also sieh mal, dass Geld eine doppelte Gefahrenquelle darstellt. Und dann sagt er, dem eigenen Haus gut vorstehend und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung halten. Das heißt, du siehst zum Beispiel, die Bibel verlangt zum Beispiel nicht, manche haben das so übersetzt, manche Bibelübersetzer, sie sagte, der muss gläubige Kinder haben, das steht da nicht. Da steht Pistis. Und Pistis heißt gleichbedeutend gläubig und im Endeffekt treu. Das heißt, du kannst ja nicht sagen, es kann nur jemand älter sein, wenn er nur gläubige Kinder hat. Da kommt Heuchelei. Dann erzieht man seine Kinder so, dass alle der fromme Schein haben. Ich habe das erlebt. Hinter der Kulisse kamen die zu mir und haben gebeichtet, in Wirklichkeit, was lief. Da hatte ich einen Schock. Ich ging sogar so weit, dass ich sagte, das darf deinem Vater nicht sagen. Der kriegt einen Kollaps, wenn er das sieht. Das heißt, dem Haus gut vorstehen bedeutet, dass man die Kinder in Ordnung und Zucht hält. Sind sie volljährig oder gehen ihre eigenen Wege, dann ist es nicht mehr das Grundproblem des Ältesten. Aber solange sie in seinem Haus sind, ich habe zum Beispiel meinen Kindern immer klar gesagt, was in unserem Haus geht und was nicht geht. Und die akzeptieren das bis heute. Ich habe ja eine Tochter noch zu Hause, die akzeptieren das. Wenn ich schon mal wiederholt habe, sagt sie, brauchst du mir nicht sagen, ich weiß es. Und sie tut es auch, gell? Sie ist gehorsam. Und sagt auch mit Ehrbarkeit, dem man nicht jetzt denn böse wird, die Kinder gegenüber, oder radikal, sondern dem mit Ehrbarkeit. Also die Kinder sollten eine gewisse Ehrfurcht vom Vater haben. Meine Tochter hat einmal zu mir gesagt, Papa, alles was du machst, weiß ich, dass richtig ist, aber ich kann nicht. Ist okay. Wisst ihr, da muss eine gewisse Ehrfurcht sein, die Eltern gegenüber. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Kein Neubekehrter. Das ist jetzt ein zentraler Punkt, Vers 6. Damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Was war denn das Gericht des Teufels? Jesaja 14. Hesekiel 28. Was war denn das Gericht? Die Bibel sagt ganz klar, das Gericht des Teufels war Hochmut. In Sprüche, Prediger, auch ganz wichtig, Klagelieder. Überall wird erklärt, wie letztendlich der Mensch sein soll. Und vor allem in Klagelieder wird erklärt, ein Jugendlicher soll zuerst seinen Mund in den Staub stecken, er soll zuerst still sein. Wisst ihr, wenn die Leute sagen, wer die Jugend hat, der hat die Zukunft. Das ist ein Motto für den Fußballverein, aber nicht für die Gemeinde Jesu. Wer die Zukunft hat im Reich Gottes, das ist der, der die geistlichen Leute hat, egal ob sie jung oder alt sind. Und von daher müssen wir einfach sagen, ich darf keinen Neubekehrten als Ältesten einsetzen. Sondern er braucht eine gewisse Erfahrung, er braucht eine gewisse Demut. Er muss so sein, dass er nicht anfällig ist gegen Hochmut, sonst ist es passiert, ja, kein Neubekehrten. Man sagt die Bibel hier als mehr oder minder Abschluss, er muss auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die außerhalb der Gemeinde sind, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels fällt. Wisst ihr, ich gebe nicht viel auf die Welt, auf ihr Zeugnis, weil sie ja geistlich verblendet ist vom Teufel, aber ich gebe schon was drauf, was die Welt vom Gläubigen sagt. Ich muss natürlich mit Weisheit untersuchen, ist das jetzt, wenn sie gegen das Evangelium sind, oder ist da wirklich was, wo nicht in Ordnung ist. Wisst ihr, und von daher ist es wichtig, dass man ein gutes Zeugnis hat nach außen. Mein Chef hat einmal zu einem Kunden gesagt, ich habe schon öfters erzählt, sagt, ah, mein Kaufmann ist schwierig. Er hat sagen wollen, er ist ein Sonderling, weil er gläubig ist. Aber er lügt sie nicht an, hat er zum Kunden gesagt. Und das ist wichtig, es muss klar sein. Wir lügen nicht. Wir betrügen nicht. Wisst ihr, das muss klar sein. Und ein Ältester 100-mal mehr. Du musst bei einem Ältesten sicher sein, dass er dich nicht anlügt. Ich habe es vorher am Harald einmal erzählt. Mir hat ein führender Mann einer Bewegung, da ging es hier um Nürtingen, hat mich offen angelogen. Was machst du jetzt? Was machst du mit dem? Im Prinzip musst du ihm ins Gesicht sagen, du bist als Ältester völlig disqualifiziert. Wenn deine Bewegung dich duldet, dann ist das Schande. Du hast mich gerade erglogen. Steht dir? Ein gutes Zeugnis. Der darf nicht lügen. Der muss nach außen hin muss klar sein. Der ist vielleicht hart in der Lehre. Der ist vielleicht unbeugsam in bestimmten biblischen Richtlinien. Aber wenn es einmal so ist, dass er kein Zeugnis hat, dass er ehrlich ist, dass er aufrichtig ist, dass er vom Geld frei ist, von der Frau frei ist, will ich nichts mehr mit dem zu tun haben. Also das ist eine ganz klare Regel. Paulus geht dann hin und wiederholt diesen Katalog, was der Aufseher sein soll. Er wiederholt ihn im Titusbrief. Jetzt sagt er etwas in Vers 5 von Titus 1. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste, also Mehrzahl, einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Und dann geht's praktisch los, dann haben wir fast den gleichen Katalog, wieder untadelig, Mann einer Frau, treue Kinder. Also hier steht's treu, hat Schlachter richtig übersetzt, statt gläubig, treu. Über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Also, das heißt, wenn du ungläubige Kinder hast als Ältester, dann musst du sie so in Zucht und Ordnung haben, dass sie nicht ausschweifend und nicht aufsässig sind nach außen hin. Wenn das nicht gelingt, darfst du kein Ältester sein. Sie müssen nicht gläubig sein, aber sie dürfen keinen Aufstand machen. Das muss klar sein. Und sie dürfen keine Ausschweifungen haben. Das reicht schon als Aufforderung. Das ist schon ganz schön hart. Und dann sagt er nochmal in Vers 7, ein Aufseher muss untadelig sein. Als Haushalter Gottes. Und jetzt sagt er etwas, das im anderen nicht so ganz deutlich rauskam. Nicht eigenmächtig. Wisst ihr, was das heißt? Nicht seine eigene Vorstellung. So ist ein Mensch, der sich im Wort Gottes unterwirft. Und wenn er 100-mal andere eigene Vorstellungen hat, er unterwirft sich, wenn es hart auf hart geht, dem Wort Gottes. Und wenn ihm ein Gläubiger oder eine Gläubige aus der Gemeinde etwas biblisch klar sagt, dann unterwirft er sich. Er kann Fehler zugeben. Wisst ihr, ich habe mal in der Gemeinde einen Mann gehabt, die sind jetzt nicht mehr da, aber das ist aber schon länger, wo das angefangen hat. Dieser Mann hat mit mir öfters gekämpft um geistliche Positionen. Er war meistens nicht einig mit mir, war immer unzufrieden. Aber das hat mich gar nicht gestört. Wisst ihr, was mich gestört hat? Egal, was zwischen uns war, er hat sich nie entschuldigt. Wisst ihr, und eigenmächtig heißt, ich entschuldige mich nie. Ich habe immer recht. Wenn ich einen Fehler mache, dann muss ich ihn zugeben. Jemand, der geistlich vor Gott in Christus steht, kann einen Fehler zugeben. Er ist nicht eigenmächtig. Und er ist auch nicht jähzornig. Das heißt, er braust nicht auf. Also ich bin da auch gefährdet. Bei mir kann schon mal sein, dass ich kurz aufbrause. Aber hier diese Beschreibungen sind ja Grundzustände. Wenn ich jetzt immer aufbrause, dann bin ich disqualifiziert. Wenn ich einmal aufbrause, muss ich halt mich entschuldigen. Aber das ist auch der Charakter. Und dann wieder nicht der Trunkenheit ergeben. Jetzt kommen wir wieder zu diesem Alkoholproblem. Das ist ja scheinbar viel gefährlicher, wie man glaubt. Und dann sagt er nicht gewalttätig. Gewalttätig, wisst ihr? Könnt ihr euch vorstellen, dass Gläubige gegeneinander handgreiflich werden? Ist alles möglich. Aber ein Ältester muss hier das totale Vorbild sein. Und dann wieder das Geld nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Also einfach wieder das Geld, Alkohol, Laster. Er muss frei sein. Er muss frei sein von seinem Charakter. Gastfreundlich. Und jetzt kommt etwas, das stand im Vorigen nicht, das Gute liebend. Und da steht jetzt interessanterweise nicht Agapao, mit der Liebe Gottes liebend, sondern Phileo. Das heißt, er muss das Gute mögen. Wisst ihr, er liebt das Gute. Wenn ich ein Ältester in der Gemeinde bin und die Gemeinde immer nur aufheizt gegen Verführung, gegen das, gegen jenes, dann ist es vielleicht sogar manchmal wichtig, das zu tun. Aber ich muss ihnen das geistlich Gute geben. Ich muss ihnen zeigen, das vergossene Blut Jesu Christi. Ich muss ihnen das, ich muss das lieben, das Herrliche auch im Evangelium. Aber das vollkommene Opfer, was der Herr Jesus getan hat, das muss mehr im Mittelpunkt stehen, wie immer nur abzuwehren. Ich habe mal mich geweigert auf Konferenzen, habe das auch dem Leiter gesagt, dass ich nicht dauernd nur abwehren will und Verführungen aufzeige. Er hat gesagt, ich will den Leuten die Wahrheit zeigen, das Evangelium, diese Herrlichkeit. Er muss das Gute lieben. Wenn etwas gut ist, muss er es zugeben. Und wenn es jemand in der Gemeinde macht, den er nicht mag oder mit dem er Schwierigkeit hat, dann muss er zugeben, das war gut. Merkt ihr etwas? Diese ganze Charaktereigenschaften des Ältesten fordern eine gewisse Größe charakterlich. Das kriegst du nicht, wenn du 20 Jahre alt bist. Das erwirbst du dir im Lauf des Lebenskampfes, im Lauf eines Dienstes in der Gemeinde. Und darum ist es auch wichtig, dass ein Ältester eine bestimmte Erfahrung hat, kein Neuling ist. Das heißt, es entwickelt sich. Und wenn es sich entwickelt, dann zeigt es irgendwann der Herr so an, dass der Letzte merkt. Und dann ist die Stunde gekommen, wo man Ältester einsetzen kann. Da wählt man nicht. Und dann sagt er wieder besonnen. Also das Besonnen, dass man nicht panisch ist und die Gemeinde nicht aufheizt. Wisst ihr, Paulus sagt in dem Stück in Apostelgeschichte 20, sagt er, ich habe euch alles gesagt vom Ratschluss Gottes. Und dann wiederholt er nochmal die Aussage, abgeändert. Dann sagt er, ich habe euch alles gesagt, Komma, das hat mich schon oft bewegt, was er da sagt, was nützlich ist. Wisst ihr, ich muss der Gemeinde das sagen, was nützlich ist. Wenn ich jetzt irgendeine Endzeittheorie habe, irgendwas, wo mich umtreibt und nicht nützlich ist, dann muss ich still sein. Ich kann doch nicht der Gemeinde alles, was in meinem Kopf rumgeht, sagen. Wir haben jetzt bei der Schwestergemeinde ein Riesenproblem, weil ein überregionaler Arbeiter das, was im Kopf rumgeht, was noch unausgegoren ist, aus meiner Sicht auch völlig falsch ist, der Gemeinde gesagt hat und die Gemeinde in Zwiespalt gebracht hat. Also da muss man einfach besonnen sein. Und dann sagt er, gerecht. Gerecht ist ein wichtiger Punkt. Nicht nur gerecht durch Jesu Blut vor Gott, sondern auch gerecht in der Praxis. Wisst ihr, gerecht heißt, ich muss das Gute gut und das Böse böse nennen. Ich muss gerecht sein. Wenn mein bester Freund was schlecht macht, und ausgerechnet der, mit dem ich nicht so gut auskomme, wenn der was gut macht, dann ist es gerecht, wenn ich sage, jawohl, der andere hat es gut gemacht und du, mein lieber Freund, hast schlecht gemacht. Das ist Gerechtigkeit. Da muss man ehrlich sein. Wisst ihr, ein Niveau, merkt ihr, da ist ein Niveau dahinter. Das ist ein menschlich-geistliches Niveau. Heilig. Wisst ihr, was heilig heißt? Heilig heißt nur Gott gehörend. Menschen, die gewaschen sind in Jesu Blut und vom Heiligen Geist kontrolliert werden, sind heilig. Das heißt, es muss ein bestimmtes geistliches Niveau da sein. Dann sagt er, beherrscht. Wie gesagt, ein Mensch, der seinen Geist nicht beherrschen kann, ist wie eine Stadt, die geschleifte Mauern hat. Ist brutal, oder? Das heißt, du kannst ihn ergreifen. Mir ist vielleicht, ich weiß nicht, ob es ist mir 3, 4, 5 Mal in meinem ganzen geistlichen Leben passiert, wo ich die Kontrolle verloren habe und einfach ausgerastet bin. Ich habe jedes Mal eine Niederlage kassiert. Darum ist so wichtig, und das bringt er jetzt als zentraler Punkt hier in Vers 8, indem er sagt, beherrscht. Und dann Vers 9, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält. Ich habe jetzt einen Fall, wo ein Ältester sagt, das glaubt er in der Bibel nicht. Der muss weg. Wenn jemand sagt, ich glaube das in der Bibel nicht, als Ältester muss er weg. Nicht als Gläubiger. Als Gläubiger kann er das. Aber als Ältester ausgeschlossen. Der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit gesunder, da steht im Griechischen das Wort, wo unser Fremdwort Hygiene davor herkommt. Also mit gesunder, sauberer, hygienischer Lehre zu ermahnen, als auch die Widerspenstigen oder Widersprechenden zu überführen. Das heißt, er muss in der Lage sein, das Wort Gottes trefflich zu handhaben. Und damit siehst du, es braucht ein bestimmtes Niveau. Und er geht dann weiter, ich habe das jetzt nicht auf dem Zettel, aber das ist ein wichtiger Punkt. Er sagt ganz einfach dann im Schluss, ab Vers 10, es gibt viele Schwätzer. Also ein Gläubiger soll kein Schwätzer sein, ein Ältester darf gleich gar nicht ein Schwätzer sein. Das heißt, sein Leben, seine Art muss ein bestimmtes Niveau haben, dann kann er ein Aufseher sein. Und dann kann er auch wachen. Wenn jemand, der Ältester ist, nicht besonnen ist, nicht nüchtern, nicht sachlich ist, dauernd warnt, da kommt ein Feind, da kommt ein Feind, da kommt was, und es kommt dann der Feind wirklich, dann sind die Leute so daran gewöhnt, dass sie gar nicht mehr reagieren. Das heißt, er muss ganz genau kontrollieren, wann warnt er die Leute und wann nicht. Das gehört auch dazu. Er muss ein Niveau haben, dass sie wissen, jetzt werden wir gewarnt, jetzt wird's gefährlich, jetzt müssen wir aufpassen. Ich habe vor vielleicht 5 oder 10 Jahren habe ich vor ein paar Sachen gewarnt. Jetzt kam eine Schwester zu mir und sagte, ich habe es dir damals nicht geglaubt. Jetzt sehe ich, dass so ist. Das ist wichtig. Unsere Aussage müssen so sein, dass wir sie nachprüfen können. Und wenn wir warnen, dann müssen wir sicher sein, dass es auch so kommt. Man kann nicht nur einfach warnen, weil es einem jetzt gerade gegen den Strich geht. Und dann in 1. Petrus 2, 25 sagt die Bibel was ganz Interessantes und ich denke, das ist ein Zentralpunkt, der für uns eine große Rolle spielt. Da sagt sie nämlich, dass wir uns bekehrt haben zum Hirten und Hüter unserer Seele. Und da steht wieder Episkopos. Das heißt, Herr Jesus ist unser Hirte, unser Aufseher, der auf uns aufpasst. Und dann kommt ein zentraler Punkt. Wenn ich ein Ältester bin, muss ich letztendlich mir Jesus erlaube, dass er auf mich aufpasst. Ich muss mich unterwerfen, das gehört dazu, sonst geht's nicht. Und Römer 12, 8 kommt nochmal was. Jetzt haben wir ja die Anforderungskataloge gesehen. Wenn hier jemand den Anforderungskatalog erfüllt, dann kann er von Gott her Ältester sein. Aber es gibt was Zweites, und das wird oft missachtet, in Römer 12, Vers 8. Und zwar, da sagt die Bibel nicht nur der Anforderungskatalog, sondern er sagt, wer vorsteht, tue es mit Eifer. Und das ist der Katalog der Dienste. Es gibt auch den Dienst des Ältesten, wo Gott jemand die Begabung gegeben hat, übernatürlich Ältester zu sein, gibt es auch. Also zwei Quellen, die Qualifikation und dass Gott jemand direkt anordnet. Und jetzt wird hier ein zweites Wort gebraucht in diesen Beschreibungen der Ältesten oder der Aufseher. Das heißt, da kommt auch das Wort Prostata her, Proistemi. Das heißt Vorsteher, Aufpasser. Und da sagt jetzt die Bibel dieses Wort, das wird ja in der Regel dann eher gebraucht als Tätigkeit. Dort sagt er voranstellen, an die Spitze von etwas stellen, hinstellen, sogar zur Schaustelle, das öffentlich ist. Und zwar zum Schutz vor allem, dann sich voranstellen, davortreten, sich entgegenstellen, entgegentreten, gegen jemand für etwas eintreten. Sogar bis hin zu etwas an jemand rächen, vor etwas treten, vor etwas stehen und dann aber insbesondere beschützen, verteidigen, abwehren. Bis hin zum Gottflehen, das heißt Gebetskampf zu führen. Und die Bibel sagt dann auch, an die Spitze treten, vorne rausgehen. Einfach immer der gleiche Gedanke, ihr könnt es nochmal in Ruhe durchlesen. Immer das gleiche. Vorsteher, Anführer, Parteiführer, Leiter, Vorkämpfer, Haupt, der vorne rausgeht. Einfach der vorne rausgeht als Vorbild. Und jetzt sagt die Bibel hier Regeln, wie das geht. Zum Beispiel gerade dem Römer 12, Vers 8, da sagt sie mit Eifer. Also ich sage es mal so, wenn jemand Ältester einer Gemeinde sein will oder Vorsteher, das hat einen bestimmten Aufwand. Das heißt, du musst eifrig sein, du musst deine Zeit opfern. Wenn jemand nicht bereit ist, seine Zeit zu opfern, dann gehört er weg. Wisst ihr, und von daher, da gehört auch 1. Thessalonicher 5, Vers 12 dazu. Ganz zentraler Punkt. Und zwar, hier haben wir jetzt wieder eine Ebene. Sie sagt, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen erkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Das ist jetzt wieder die Forderung, wo er sagt, die Gemeinde muss es anerkennen. Sie muss diesen Dienst anerkennen. Sie sagt klipp und klar, du musst das anerkennen, was jemand sagt. Wisst ihr, versteht ihr? Wenn ich jetzt etwas mache, heimlich, ich habe das immer wieder gesehen, wie Gläubige haben Sache getan. Ein Gläubiger ist Vorstand eines Missionswerkes gewesen. Wir haben es nicht gewusst. Das ist genau das Gegenteil von dem. Die Älteste anzuerkennen heißt, ich muss die Älteste sagen, was läuft. Aber bei mir persönlich, wenn es was Besonderes ist. Und da gehört halt dazu, auch das eigene Haus, alles muss so sein, letztendlich, dass es anerkannt werden kann. Es gibt natürlich jetzt Dinge, wo es nicht anerkannt werden kann, der Dienst eines Ältesten, weil was nicht in Ordnung ist, dann fordert es die Bibel nicht. Aber im Grundsatz, wenn das biblisch sauber ist, dann muss man hier den Ältesten auch anerkennen. Und anerkennen heißt, man tut das, was er anordnet. Das hört man heute, das ist ja heute schwierig, gell? Heute ist ja so, in der Schule und überall, was denkt ihr, wie unsere Lehrer waren? Sei lieber nicht, wie unsere Lehrer waren. Ja. Da war es nur das Harmloseste, wenn sie mit der Kreide geworfen haben, das war nur das Harmloseste. Und der kleine Ohrfeige war auch noch harmlos, gell? Die war noch ganz schön. So bin ich noch auferzogen. Heute darf man es ja nicht mehr. Und aber sagen wir, da ist eine gewisse Ehrfurcht auch vor diesen Leuten gewesen. Diakone, da kommen wir dann drauf, haben dieselbe Funktion. Dann 1. Timotheus 5, 17. Nochmal ein wichtiger Punkt wegen diesen Aufseher. Die Ältesten, die gut vorstehen, die diesen Regeln sich unterwerfen und hier ein Niveau haben, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Also wer hier im Wort Gottes arbeitet, da braucht es eine bestimmte Anerkennung. Aber gleichzeitig sagt die Schrift dann weiter, man soll sie auch versorgen. Paulus sagt zum Beispiel, das war das Motto von meinem Leben, ich will von niemand abhängig sein, dann kann ich sagen, was ich will. Und das ist ein zentraler Punkt, du musst unabhängig sein. Gell? Aber dann sagt er in Vers 19, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von 2 oder 3 Zeugen. Wisst ihr, man kann nicht rummaulen gegen die Ältesten oder Aufseher, sondern wenn wirklich was nicht in Ordnung ist, dann hol dir einen zweiten Zeuge und klag sie vor der Gemeinde an. Das ist in Ordnung. Und dann wird sich zeigen, ob so ist. Und wenn dann jemand gesündigt hat, wenn das nicht stimmt, dann muss abgewehrt werden, dann sind die Ältesten geschützt. Aber wenn jetzt jemand wirklich gesündigt hat, weise sie zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Ich habe eine Gemeinde, wo das nicht gemacht hat, sind wir als Älteste vor allem statt zu dieser Gemeinde gegangen und haben den Ältesten verwarnt, denn sich die anderen Ältesten schämen müssen und die ganze Gemeinde, dass sie ihren eigenen Ältesten nicht verwarnt haben. Der hat nämlich mit seiner Zunge die ganze Zeit öffentlich gesündigt. Es war immer öffentlich. War Katastrophe. Da sind wir gekommen und haben gesagt, du hörst jetzt auf. Als fremde Gemeinde, Schande. Wir sagen, da ist die Gemeinde auch gefordert, der Älteste gegenüber. Wenn hier dauernd etwas schief läuft, dann muss die Gemeinde aufstehen, 2 oder 3 Zeuge, und muss notfalls zu den anderen Ältesten gehen, muss sagen, euer Mitältester sündigt oder muss ihn stellen unter 4 Augen. Wir sagen, da hat der Älteste dann keinen Schutz. Sobald er sündigt und in Sünde lebt, hat er keinen Schutz mehr. Wenn er das aber nicht tut, dann hat er einen Schutz, und zwar einen doppelten Schutz. Und dann natürlich darauf bedacht sei, gute Werke zu tun. Das gilt aber nicht nur für die Ältesten, sondern für alle. Und er sagt, glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du es mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Das heißt, man muss hier einfach ein bestimmtes Niveau zeigen, geistlich. Auch als Ältester. Und das, was ich am Anfang gelesen habe, Titus 1, 5, wo keine Ältesten sind, ist Mangel. Aber es kann immer sein, dass eine Phase ist, wo es von Gott her nicht dran ist, Älteste einzusetzen. Aber wenn sie dann eingesetzt werden, dann nach diesen Kriterien. Warum habe ich das jetzt so ausführlich heute Abend ausgeführt? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil im Philipperbrief Paulus das einfach voraussetzt, dass die Gläubigen wissen, was ist ein Aufseher, ein Wächter. Was ist der? Der muss also wachen und muss ein gewisses Niveau haben. Und das Nächste, was er voraussetzt, sind, was Diakone sind. Das müssen wir das nächste Mal gucken, was sind Diakone. Wissen Sie, jetzt kommt meine Bitte, einfach. Wenn Gott jemand setzt in einer Gemeinde, da gibt es Vorstufe vom Ältesten, dann gibt es die formelle Einsetzung. Auf jeden Fall, wenn man merkt, Gott setzt jemand, eine Gemeinde voranzugehen, dann ist es der Normalfall, dass man hier demjenigen das anerkennt, ihm die Ehre gibt und das nicht als menschliches Instrument sieht oder eifersüchtig wird oder sowas, das ist alles Quatsch, sondern man muss ganz ehrlich zugeben, es geht darum, Gott hat gesetzt und wenn Gott gesetzt hat, dann muss ich mich unterwerfen. Älteste hat ganz viel, auch Diakone, ganz viel mit der Ordnung Gottes zu tun. Im Hebräerbrief sagt er, gehorchet euren Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Aber wenn sie sündigen, dann weise sie zurecht. Gilt auch. Wenn sie nicht sündigen und die Leute nur unzufrieden sind, dann weise sie ab. Doppelter Schutz. Aber die Ältesten brauchen ein bestimmtes Niveau. Sie müssen ihre Aufgabe erfüllen. Sie müssen die Gemeinde warnen. Sie müssen sie hüten. Sie müssen sie warnen vor bestimmten Sünden, vor bestimmten Tendenzen. Sie müssen vor allem sagen, pass auf, hier kommt der Wolf. Und wenn der Wolf kommt und die Gemeinde sich nicht wehren kann, dann muss der Älteste hingehen, darf ich es mal so hart sagen, muss der Wolf vertreiben. Das gehört zum Ältesten. Und Paulus geht im Philipperbrief einfach davon aus, die haben gewusst, was Aufseher und Diakone sind. Aber dass wir an Paulus seine spätere Aussage verstehen, müssen wir darum diese Worte untersuchen. Und das nächste Mal, so Gott will, die Diakone. Und da können wir weitergehen. Und da können wir sehen, was er dann der Gemeinde sagt. Das war jetzt einfach ein bisschen einseitig, aber ich denke, das Wichtige ist, dass wir verstehen, was ist ein Aufseher, was ist ein Ältester, was ist ein Diakon. So Gott will, das nächste Mal. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir beten dich an und du sagst uns ganz klar, dass du ein Gott bist, der nicht die Unordnung schafft, sondern du bist ein Gott, der ganz klare Regeln, ganz klare Dinge vorgibt und wir möchten uns einfach deinen Regeln unterwerfen. Egal, ob wir jetzt Älteste sind, egal, ob wir Gläubige einer Gemeinde sind, wir möchten uns deinen Regeln unterwerfen und einfach auch im Gebet vor dir alles bewegen, dass du mit uns alle zum Ziele kommst. Dass du jeden in seine Berufung hineinführen kannst, dass du alles lieblich machst, letztendlich nur mit einem einzigen Ziel. Nicht, dass es um Menschen geht, sondern dass du, Herr Jesus, verherrlicht wirst, dein kostbares und teures Blut und dass auch die Gemeinde vom Wolf bewahrt wird. Gib uns Gnade, dass das in unseren Reihen geschehen möge. Amen.